Liebe Geschwister und Freunde unserer Gemeindearbeit in Balingen, ich möchte euch alle zu unserem Ostersonntag Gottesdienstpredigt herzlich begrüßen. Heute mal auf diese Art und Weise, und wir hoffen, dass wir bald die Corona-Krise überstanden haben und dann wieder gemeinsam uns in unseren Gemeinderäumen versammeln dürfen. Der Predigttext für diesen Ostersonntag ist es Markus 16, Vers 1 bis 8. Da heißt es folgendermaßen: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist soweit der Predigttext. Ich möchte heute Morgen mit einer kleinen Begebenheit beginnen, mit einer Geschichte eigentlich. Und zwar die Geschichte eines römischen Legionärs. Die Frage ist der Glaube an den Gekreuzigten. Was halten Menschen von der Auferstehung Jesu? Eine der ältesten Darstellungen des Kreuzes ist eine Karikatur auf dem Palatin in Rom. Da ist in einer ehemaligen Wachstube der kaiserlichen Garde in groben Zügen ein Kreuz an die Wand gekritzelt. An dem Kreuz hängt ein Mensch mit einem Eselskopf. Davor kniet ein Soldat in der Rüstung eines römischen Legionärs. Daneben stehen die Worte: Alexamenos betet seinen Gott an. Offenbar hat es in der kaiserlichen Garde damals einen Soldaten namens Alexamenos gegeben, der sich zu Christus bekannte. Seine Kameraden haben ihm bescheinigt, was sie von seinem Glauben halten. An einen gekreuzigten Jesus zu glauben, ist eine Eselei, eine Dummheit, eine Torheit. Was macht das Thema Auferstehung denn so schwer für uns? Nun, der Tod ist etwas, mit dem wir in dieser Welt schon konfrontiert sind. Aber die Auferstehung ist für uns noch etwas, das in der Zukunft liegt. Und deshalb ist es für uns so schwer, sie zu erfassen und zu begreifen. Doch es gibt einige stichhaltige Argumente, dem Wort Gottes und seinen Berichten zu vertrauen. Dass Jesus auferstanden ist, dass auch unsere Auferstehung stattfinden wird. Die Beschreibung der Auferweckung des Leibes könnte folgendermaßen aussehen. So, die Auferweckung des Leibes gehört zu den grundlegenden Lehren des Wortes Gottes. Gemeint ist damit, dass Gott den Leib eines Menschen von den Toten auferweckt und ihn mit der Seele und dem Geist des Betreffenden wiedervereint. Wir möchten einmal die Ereignisse der Karwoche und die Auferstehung Jesu miteinander reflektieren. Die Ereignisse am Gründonnerstag. Dort erkennt Jesus und bezeichnet den Verräter Judas. Einer von euch wird mich überliefern, sagt Jesus. Und während sie dann aßen, sagt, indem er Brot nimmt, dies ist mein Leib. Und später an diesem Abend, an diesem Gründonnerstagabend, sagt er, ihr werdet alle in dieser Nacht euch an mir ärgern. Und Petrus sagt, nein, wir werden wir nicht. Aber Jesus sagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus sagt dann, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Anschließend geht Jesus mit den Jüngern nach Gethsemane und dort ermutigt er die Jünger, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Nun, dann wissen wir, Jesus wurde gefangen genommen in Gethsemane und wird die Nacht über verhört und festgehalten. Und am anderen Tag, am Karfreitag, ist der düsterste Tag der Hoffnungslosigkeit für die Jünger Jesu. Alle Träume lösen sich für die Jünger scheinbar in Luft auf. Jesus wird verachtet, wird gegeißelt, wird mit Dornen gekrönt, ihm wird das Kreuz aufgeladen und er geht die Via Dolorosa hin zum Hügel Golgatha und dort wird er mit zwei anderen gekreuzigt. Und nachmittags um 3 ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er gibt seinen Geist auf und stirbt. Dann wird er von Josef von Arimathea wird sein Leib genommen und in ein Grab gelegt. Und spät am Abend wird noch schnell diese Bestattung vorgenommen. Dann findet der Ostersonntagmorgen statt, der erste Tag der Woche. Maria Magdalena kommt zum Grab und findet es leer. Inzwischen kommen Petrus und Johannes und finden auch ein leeres Grab. Sie gehen wieder zurück, aber Maria bleibt bei der Gruft. In der Meinung, es sei der Gärtner, fragt Maria, wo der Leib Jesu hingelegt wurde. Als Jesus sie mit Maria anspricht, erkennt sie Jesus. Die Emmausjünger begegnen Jesus, die Jünger hinter verschlossenen Türen begegnen Jesus ohne Thomas und dann eine Woche später mit Thomas. So Jesus offenbart sich den Jüngern. Warum ist es so wichtig, dass Jesus auferstanden ist? Nun, es gibt 3 Gründe, warum die Auferweckung des Leibes notwendig ist. Erstens, der Leib ist ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit eines Menschen. Ohne den Leib fehlt dem Menschen etwas. Aus diesem Grund gilt die Erlösung Christi dem ganzen Menschen, einschließlich des Leibes. Die vollständige Erlösung für die Existenz und Persönlichkeit des Menschen wird uns auch in Römer 8, 22 berichtet. Dort steht, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes. Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Römer 8, 22 und 23. Das ist der erste Grund, warum die Auferweckung des Leibes notwendig ist, nämlich der Leib ist ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit eines Menschen, der Mensch, der aus Geist, Seele und Leib besteht. Zweiter Grund, der Leib derjenigen, die Christus nachfolgen, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Laut 1. Korinther 6,19 ist der Leib der Heiligen, der Leib der Gläubigen, die Christus nachfolgen, der Tempel des Heiligen Geistes. Und bei der Auferstehung wird ihr Leib wieder zum Tempel des Geistes werden. Der dritte Grund ist, um die tragischen Folgen der Sünde auf allen Stufen auszulöschen, muss auch der letzte Feind des Menschen, der Tod des Leibes, durch die Auferstehung besiegt werden. In 1. Korinther 15, 26 heißt es, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Das war jetzt eine Begründung, drei Gründe, warum die Auferweckung des Leibes notwendig ist. Nun zu unserer Auferstehung. Wie können wir oder wie bekommen wir eine Vorstellung, wie unsere Auferstehung zu verstehen ist, zu erfassen ist? Und da möchte ich ein Beispiel einer Blumenzwiebel anführen. Wenn der Frühling gekommen ist, und das ist eine wunderschöne Zeit, nach langen, trüben, kalten Winter erleben wir, wie eine Explosion von Blumen und Blüten zustande kommen. Können Sie sich noch an die Blumenzwiebel erinnern, die Sie im vorigen Jahr in die Erde gelegt haben? Sie war schrumpelig und unansehnlich. In der Erde mussten sie zerfallen, vergehen, ja verwesen. Man sah es ihnen nicht an, diesen Blumenzwiebeln, was einmal aus ihnen werden würde. Ob eine Tulpe, eine Osterglocke, eine Hyazinthe. Kein Zweifel aber, die Blume hat eine völlig andere Gestalt als die Blumenzwiebel. Sie ist unvergleichlich viel schöner und sie duftet. Dies veranschaulicht uns, was Paulus über die Auferstehung schreibt. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Kraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben beseelt. Aber was in neuem Leben erwacht, wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir die sichere Hoffnung, dass auch wir einmal auferstehen und mit ihm in der Herrlichkeit sein werden. Ich möchte schon zum Schluss kommen. Was für einen Einfluss hat die Auferstehung Jesu für unser Alltag? Nun, das Problem in unserem Alltag ist, dass es viel Lieblosigkeit, mangelnde Wertschätzung, Ungerechtigkeit und so weiter in unserer Welt gibt. Die Menschen brauchen Befreiung von Gebundenheit, Erlösung von den Sünden, Rettung vor Verlorenheit, dringende Veränderung in vielen Bereichen ihres Lebens. Aber woher kommt die Kraft zu einem heiligen Leben? Woher kommt die Kraft, diese Probleme der mangelnden Wertschätzung, der Lieblosigkeit, von Ungerechtigkeiten dieser Welt zu überwinden? Nun, der Apostel Paulus schreibt einen Römerbrief: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So, die Frage ist, wie kann die Schwachheit unseres Fleisches, des alten Lebens, der Kraftlosigkeit überwunden werden? Paulus schreibt an die Galater: Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Und zum Schluss möchte ich noch das Beispiel des Apostels Petrus anführen. Petrus, wie gesagt, der am Gründonnerstagabend Jesus oder in dieser Nacht dreimal verleugnet hat, bevor der Hahn krähte, dieser selbe Petrus ist nach Pfingsten nicht mehr derselbe. Der Petrus nach dem Pfingstereignis stand auf und hielt eine gewaltige Erweckungspredigt, sodass sich ungefähr 3000 Menschen bekehrten. Das ist die verändernde Auferstehungskraft Jesu Christi. Und diese Kraft ist für uns alle bereitgestellt. Und die Herausforderung ist, Gott darum bitten und diese Kraft in uns zur Auswirkung kommen zu lassen durch seinen in uns wohnenden Heiligen Geist.